Liebe Gemeinde, das Gleichnis vom großen Gastmahl, das wir eben gehört haben, das hatte ich bisher immer aus der Perspektive des Eingeladenen gehört. Ich bin ja auch eingeladen zu Gottes großem Fest und nun soll ich mich besser davor hüten, dass ich es nicht doch verpasse, indem ich andere Dinge für wichtiger halte und dann absage, so wie die drei in dem Gleichnis. Als ich das Gleichnis gestern noch einmal las, habe ich gemerkt, ich höre das ganz anders. Ich höre das jetzt aus der Perspektive des Gastgebers. Der hat sich so viel Mühe gemacht. Der hat so schöne Sachen eingekauft. Der hat den Tisch festlich gedeckt, sich vielleicht eine Tischrede überlegt und sich herzlich gefreut auf seine lieben Gäste. Und jetzt bringen diese undankbaren Gesellen einer nach dem anderen am Tag seines Festes fadenscheinige Entschuldigungen vor, warum sie doch nicht kommen wollen. Vielleicht hat sich meine Perspektive gewechselt, weil man sowas als Pastor gelegentlich auch erlebt. Man überlegt sich was, bereitet das aufwendig vor, freut sich drauf und dann kommt keiner oder nur ganz wenige oder die üblichen Verdächtigen. Das gehört irgendwie mit zum Beruf. Vielleicht hilft das auch dabei, sich nicht allzu viele Illusionen zu machen, wie wichtig man eigentlich ist. Denn es ist ja Gottes Reich, das wir bauen miteinander und nicht das Reich der Pastoren. Aber halt, wir sind ja doch alle ausgesandt, von Jesus Menschen einzuladen zum himmlischen Festmahl Gottes. Das ist unsere Mission. Das wollen wir auch als Gemeinde. Wollen wir doch, oder? Eingeladen zu sein, das ist was Schönes. Und das zu vermitteln, ist eine schöne Aufgabe. Ich freue mich jedes Jahr im Januar mit der Gemeindeleitung bei Amrei zum Essen eingeladen zu sein. Das hat jetzt schon eine kleine Tradition. In diesem Jahr fiel es leider aus. Amrei kann so toll kochen und ist eine großartige Gastgeberin. Da fühlt man sich wohl und fühlt sich beachtet. Das will keiner verpassen. Kennt ihr so ein Gefühl? Als Anna und ich noch in Berlin lebten und noch, als wir noch keine Kinder hatten, später auch in Eberswalde, da waren wir jedes Jahr zum Unabhängigkeitstag der Republik Lettland eingeladen in die lettische Botschaft. Denn, wie ihr wisst, Anna ist lettische Staatsbürgerin und das Land ist so klein und so überschaubar, dass sie alle ihre Bürger, die in Berlin und drumherum wohnten, einmal im Jahr in die Botschaft eingeladen haben. Da gab es wunderbares Essen und eine Ansprache des Botschafters und viele nette Kontakte und Gespräche. Ich habe mich immer gefreut auf diesen Termin, denn ich fand das Essen da so lecker. Es ist keine Schande, das zuzugeben. Ich wäre vielleicht gar kein Christ geworden, wenn ich nicht die Wohnzimmergottesdienste der Mühlheimer Gemeinde auf Fred Jessens Bauernhof in Obhusum kennengelernt hätte, in Nordfriesland. Die fingen um 14 Uhr an und hinterher gab es Torte, bis der Arzt kommt. In diese Torten ist unheimlich viel Liebe geflossen. Das waren Missionstorten für Menschen wie mich, die so etwas zu schätzen wussten. Das Thema des heutigen Gottesdienstes, Walter hat es schon gesagt, ist einladende Gemeinde. Wir sind eingeladen bei Gott und das soll unsere Gemeinde widerspiegeln in dem, wie sie lebt, wie sie ist, wie sie auf Menschen zugeht. Ich weiß nicht, in wie vielen Gemeinden ihr schon wart und in wie vielen davon ihr euch eingeladen gefühlt habt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich würde sogar sagen, es ist eher die Ausnahme. Es ist eher die Ausnahme, wenn man sich als Fremder in einer Gemeinde eingeladen fühlt. Das muss man leider so sagen. Jedenfalls ist meine Erfahrung so. Vielleicht habt ihr eine andere Erfahrung. Oft sieht es so aus, man signalisiert durch demonstratives Dableiben nach dem Gottesdienst Kontaktbereitschaft. Man schaut sich die Pinnwände, die Aushänge, die Flyer, Ständer und alles, was da ist, ausgiebig an, um zu signalisieren, hallo, ich bin da, ich bin neu, sprecht mich an, wenn ihr mögt. Um einen herum, das erlebt man dann oft, ist geschäftiges Treiben, die Menschen reden miteinander, sie lachen. Und der eine oder andere schaut mal verstohlen herüber oder vermeidet es angestrengt. Wenn es gut läuft, wird man kurz angesprochen, tauscht ein paar Oberflächlichkeiten aus. Wenn es schlecht läuft, wird man zum Opfer eines Sonderlings, der einen mit seinem Lieblingsthema volltextet. Ich habe in anderen Gemeinden nicht oft das Gefühl, wahrgenommen zu werden. Als Prediger nicht und auch nicht inkognito. Nur ganz vereinzelt habe ich erlebt, dass ich von einem sympathischen Zeitgenossen angesprochen wurde, dem ich sein ehrliches Interesse an meiner Person abgenommen habe. Schade, dass wir in der Gemeinde so oft mit uns selber beschäftigt sind. Aber das ist gar nichts Neues. Auch der Apostel Paulus kannte das Phänomen und konnte davon ein Lied singen. Hören wir einmal rein in seinen Brief an die Gemeinde in Korinth. Da geht es nicht so sehr um das Verhalten der Gemeinde nach dem Gottesdienst, sondern wie sich die Gemeinde im Gottesdienst aufführt. Auch da kann man schon manches falsch machen und Besucher dauerhaft abschrecken. Ich lese aus Kapitel 1. Korinther 14, Kapitel 14, ja, die Verse 1 bis 12 und 23 bis 25. Paulus schreibt: Bleibt auf dem Weg der Liebe. Strebt nach den Geistesgaben, vor allem aber danach, prophetisch zu reden. Wer in Zungen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Er redet im Geist von Geheimnissen. Wer dagegen prophetisch redet, spricht zu Menschen. Er erbaut, ermutigt, tröstet. Wer in Zungen redet, baut sich selbst auf. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet. Vor allem aber möchte ich, dass ihr prophetisch redet. Wer prophetisch redet, ist größer als wer in Zungen redet, es sei denn, er übersetze es, damit der Gemeinde Erbauung zuteil werde. Komme ich jetzt zu euch, liebe Brüder und Schwestern, und rede in Zungen, was nützt es euch, wenn ich nicht mit einer Offenbarung, einer Erkenntnis, einer Prophetie oder einer Lehre komme und zu euch rede? Wenn die leblosen Instrumente, Flöte oder Leier, zwar Töne von sich geben, Töne aber, die sich nicht unterscheiden lassen, wie soll dann erkannt werden, was auf der Flöte oder auf der Leier gespielt wird? Und wenn die Posaune ein undeutliches Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf bereit machen? So ist es auch mit euch. Wenn ihr mit eurer Zunge kein deutliches Wort hervorbringt, wie soll man da verstehen, wovon die Rede ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt, wer weiß, wie viele Arten von Sprachen in der Welt. Nichts ist ohne Sprache. Wenn ich aber die Bedeutung eines Lautes nicht erkenne, werde ich für den, der spricht, ein Fremder sein und der, der spricht, ein Fremder für mich. So auch ihr. Wenn ihr schon um die Geistkräfte wetteifert, dann trachtet nach dem, was der Erbauung der Gemeinde dient, damit ihr alles im Überfluss habt. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Zungen reden, es kommen aber Außenstehende oder Ungläubige herein, werden sie dann nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch reden und es kommt ein Ungläubiger oder Außenstehender herein, dann wird er von allen ins Verhör genommen, von allen geprüft. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so fällt er auf sein Angesicht, wird zu Gott beten und bekennen, in der Tat, Gott ist in eurer Mitte. Man kann offensichtlich im Gottesdienst selber schon eine Menge dafür tun, dass ein unbedarfter Besucher anschließend fluchtartig das Gemeindehaus verlässt. Aber man kann auch etwas dafür tun, dass er nachhaltig beeindruckt wird. Beides hängt mit der inneren Haltung zusammen, mit der wir Gottesdienst feiern. Deswegen steht am Anfang unseres Textes der Satz: Bleibt auf dem Weg der Liebe. Anscheinend war es nötig, den Korinthern das in Erinnerung zu rufen. Was war da los? Die Gemeinde in Korinth war ein Gemeindegründungsprojekt in einer frühen Phase, so wie eigentlich alle Gemeinden, an die wir im Neuen Testament Briefe haben. Korinth war eine Hafenstadt und die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia, und da brummte das Leben. Menschen aus aller Herren Länder wohnten und arbeiteten dort, und in der jungen Gemeinde bildete sich das bunte Völkergemisch ab. Außerdem waren da vom reichen Kaufmann bis zum Sklaven alle sozialen Schichten beieinander. Das gab es sonst nirgendwo, dass sich Menschen über Standes-, Herkunfts- und Geschlechtergrenzen zusammentaten und gemeinsam etwas sein wollten. Die Korinther wollten Gemeinde Jesu Christi sein. Gemeinde des Gekreuzigten und Auferstandenen, den hatte Paulus ihnen verkündigt. Der Geist Gottes machte aus ihnen den Leib Christi in Korinth, Christus zum Anfassen und selber spüren, unwiderstehlich. Jedenfalls für die Bekehrten der Anfangszeit, als da so eine Aufbruchsstimmung geherrscht und viele Menschen angezogen hatte. Sowas geht leider irgendwann zu Ende. Das ist überall so. Dann beginnt das ganz normale Gemeindeleben mit seinen Höhen und Tiefen. Immerhin, die Korinther hatten besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht und die hielten weiter an unter ihnen. Die Gemeinde in Korinth, das war sowas wie eine Pfingstgemeinde, würden wir heute wahrscheinlich sagen. Da redeten viele in Zungen und fanden das ganz prima. Der Glaube an Jesus Christus war für die Korinther mit spektakulären Begleiterscheinungen verbunden und das war ihnen sehr wichtig, das zu pflegen. Und irgendwie maßen sie sich gegenseitig daran, wer was konnte. So ein Problem gab es in anderen Gemeinden nicht, aber hier eben doch. Paulus hatte 18 Monate lang in Korinth gewirkt. Dann war er weitergezogen nach Ephesus. Von da aus blieb er mit seinen Korinthern aber verbunden. Wahrscheinlich sind die zwei Korintherbriefe im Neuen Testament aus mehreren kürzeren Briefen zusammengewachsen. Es gibt dann noch so ein paar Nahtstellen. Das zeugt davon, dass es einen regen Briefverkehr gab zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde und mindestens einen Besuch auch zwischen all den Briefen. Die Korinther hatten das ekstatische Moment der Spiritualität erlebt, wo man aus sich heraustritt, sich selbst vergisst und ja, Gott anbetet, ganz ohne ständig auf sich selber zu gucken. Sie liebten das und sie suchten das. Der Glaube war für sie real und erfahrbar, nicht verkopft und verstaubt. Ihnen war es wichtig, dass etwas passierte, dass Menschen emotional berührt wurden, ja, dass spektakuläre Dinge geschahen. Und sie waren davon überzeugt, dass der Geist Gottes sich in der Gemeinde manifestieren will und dass er das bevorzugt tat, indem er die Glaubenden dazu brachte, in anderen Sprachen zu reden. Glossolalie, Zungenrede nennt man das, die hat sich nicht lange gehalten in der Urchristenheit, aber Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine große Wiederentdeckung dieser alten Geistesgabe. Sie hat die Pfingstbewegung ins Leben gerufen, in mehreren Wellen, eine der wenigen christlichen Richtungen, die heute wachsen, global gesehen. Die Pfingstbewegung ist erfahrungsbezogen und rechnet damit, dass der Heilige Geist heute noch mehr oder weniger spektakuläre Dinge bewirkt, ähnlich wie im Neuen Testament. In der jungen Pfingstbewegung waren etliche der Ansicht, dass die Zungenrede sogar ein Zeichen dafür ist, dass jemand den Heiligen Geist empfängt. Heute sind sie mit solchen Aussagen etwas zurückhaltender. Zungenrede, was ist das eigentlich? Nicht jeder hat damit schon Erfahrung gemacht oder ist damit in Berührung gekommen. Es gibt im Neuen Testament zwei verschiedene Sichtweisen, was das eigentlich ist. In der Pfingsterzählung der Apostelgeschichte wird Zungenrede verstanden als Reden in existierenden Sprachen, die einer nicht gelernt hat, sodass Menschen mit dieser Muttersprache verstehen können, was gesagt wird. Das hat was Übernatürliches und es gibt sogar auch heute Berichte von Menschen, die so etwas erlebt haben wollen. Ob die überprüft worden sind wissenschaftlich, das weiß ich allerdings nicht. Die andere Sichtweise kommt von Paulus. Der konnte selbst in Zungen reden, im Gegensatz zu Lukas, der mindestens 30 Jahre später schrieb. In der Zeit wurde das Zungenreden in den Gemeinden, an die Lukas sich wandte, vermutlich gar nicht mehr oder noch nie praktiziert. Für Paulus ist die Zungenrede unverständliches Reden zur eigenen Erbauung. Und so kann man es auch heute hören, wenn man in eine Pfingstgemeinde geht, wo das praktiziert wird. Es ist ein Reden im geistigen Leerlauf, wie bei Kleinkindern, die gerade lernen, Laute zu formen und nicht reflektieren, was genau daraus kommt. Man kann das selber steuern. Es ist nichts Übernatürliches daran. Es ist nicht mal rein christlich, das gibt es auch woanders. Aber nicht jede und nicht jeder hat einen Zugang dazu oder findet das hilfreich für sich selbst. Manche schon. Paulus ist der Ansicht, dass diese Art zu beten etwas sehr Privates ist zwischen dem Beter und Gott. Und genau an diesem Punkt brauchen die Korinther seine Korrektur. Denn sie zelebrieren das Zungenreden im Gottesdienst und wetteifern dabei miteinander, wer wohl am geisterfülltesten ist. Dabei kommt ein kollektiver Ego-Trip heraus, der potenzielle Besucher verwirrt und verstört. Bei aller geistlichen Motivation, die der Einzelne hat, wenn jeder nur auf sein eigenes schaut, dann ist es doch nichts Gemeinsames. Das ist nicht unser Problem, können wir jetzt einwenden. Bei uns redet kaum mal einer in Zungen, gab es auch schon, aber es ist eher die Ausnahme. Ja, dieses ganz konkrete Problem haben wir nicht, aber wenn wir uns mal grundsätzlicher anschauen, was da geschieht, dann geht es doch auch um uns. Was ist eigentlich das Ziel unserer Gottesdienste, kann man fragen, und wem dienen sie? Geht es darum, die persönliche Frömmigkeit jedes Einzelnen zu bedienen, oder soll etwas Gemeinsames geschehen und entstehen? Wenn es nur um persönliche Frömmigkeit geht, dann fühlen sich die besser bedient, deren Musikgeschmack die Band gerade abbildet und deren Ansichten die Predigt gerade unterstützt. Die anderen sind unzufrieden. Dann sitzen sie vielleicht in Pastor oder Prediger und den aktuellen Musikgeschmack aus und hoffen auf bessere Zeiten. Oder sie wechseln die Gemeinde. Im Sinne des Paulus muss es im Gottesdienst aber um mehr gehen als um das Ausleben der privaten spirituellen Vorlieben. Es muss um das große gemeinsame Bauwerk gehen, um den Tempel Gottes, zu dem Jesus uns bauen will. Er ist unsichtbar und doch mit Händen zu greifen, wenn es gelingt, ihn entstehen zu lassen. Besonders in so einer bunten Gemeinde wie Korinth. Wenn da der Schiffsreeder sich vom Galeerensklaven das Abendmahl reichen lässt und wenn der orientalische Patriarch von der Predigt der Priscilla zu Herzen gerührt ist, dann wird etwas von Gottes Reich spürbar. Dann kann man miterleben, dass sozialer Status, Herkunft und Geschlecht die Menschen endlich nicht mehr trennen, wie sonst überall in unserer Welt. Die Korinther hatten viel Potenzial, dass hier etwas Großartiges sichtbar wird, spürbar wird. Aber sie wetteiferten um die Geistesgaben. Jetzt müsste es darum gehen, zu verstehen, dass diese Gaben nicht für sie persönlich da waren, sondern für die Gemeinschaft, in der sie lebten. Das ist heute bei uns nicht anders. Und was für die Geistesgaben gilt, also für die besonderen Befähigungen des Heiligen Geistes, das gilt natürlich auch für unsere natürlichen Talente und Begabungen. Wer musizieren kann, ist herzlich eingeladen, der Gemeinde damit zu dienen. Aber das bedeutet nicht, dass man die Gemeinde als Publikum für seine Lieblingslieder missbrauchen soll. Die Musikteams dienen der ganzen Gemeinde mit ihren vielfältigen Musikgeschmäckern. Liebe Musiker, ich will euch jetzt hier nichts verpulen. Keine Sorge, das ist allgemein gesprochen. Ich denke nicht, dass ihr an der Stelle auf dem Ego-Trip seid. Wie auch die Moderatoren nicht. Wer Moderation macht, der soll die Bühne hier nicht als Bühne für sein Ego benutzen, sondern um der Gemeinde zu dienen und sie durch die verschiedenen Teile des Gottesdienstes führen. Wer predigt, soll nicht seine persönliche Agenda verfolgen oder seine Lieblingsthemen einbläuen, sondern das Evangelium Jesu Christi verkündigen, so gut er oder sie es verstanden hat. Was immer wir im Gottesdienst tun, das soll der Gemeinschaft dienen und es soll möglichst barrierefrei sein für Menschen, die zum ersten Mal da sind, auch wenn sie vom christlichen Glauben noch gar nichts verstanden haben. Dazu dient auch eine verständliche Sprache, die wir sprechen, ohne kirchliches Sondervokabular. Und wenn wir es doch einmal benutzen müssen, dann ist es immer gut, wenn wir es erklären für die, die neu sind oder von anderswo kommen. Ich denke, es ist einem Gottesdienst anzumerken, ob er Menschen im Geist der Liebe Gottes einen will oder ob es darum nicht geht. Deshalb ist der erste Satz in unserem Text so wichtig. Bleibt auf dem Weg der Liebe. In der liebevollen Gemeinschaft hat das prophetische Reden einen höheren Stellenwert. Einen höheren Stellenwert als das private Zungenreden. Paulus will das niemandem ausreden, das Zungenreden, aber im Gottesdienst ist die Gemeinschaftserfahrung wichtiger, miteinander Gottes Tempel zu bauen und zu sein. Dazu dient die prophetische Rede. Das ist nicht Zukunftsansage oder Wahrsagerei, sondern hörendes Reden in die Gemeinschaft hinein aus der inneren Bewegung des Geistes Gottes. Darum sollen wir uns bemühen, auch hier in Heilbronn, damit alle sich mitgenommen fühlen, angesprochen fühlen und eingeladen fühlen. Die, die schon lange da sind, genauso wie die, die zum ersten Mal kommen. Ich denke, bald werden wir wieder mehr Gelegenheit haben, Besucher wahrzunehmen und freundlich anzusprechen unter uns. Ich hoffe das sehnlichst. Und wir haben an dieser Stelle vor der Pandemie schon vieles richtig gemacht, wie ich immer wieder gehört habe. Und so wollen wir auch danach weitermachen, damit man uns als ein freundliches Gasthaus auf dem Weg der Liebe kennenlernen kann. Als einen Ort, wo alle eingeladen sind an den Tisch Gottes, wo alle wahrgenommen werden, als ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes, das kommt und das zugleich jetzt schon da ist. Amen.